Freunde, heute etwas anderer Start in den Podcast. Keine Angst, Bengt ist mit dabei, zugeschaltet von seiner großen WM-Reise mittlerweile in Schweden. Aber die Internetleitung Düsseldorf-Schweden hat am Anfang ein bisschen gewackelt. Deswegen kurzes und knappes Intro von mir, ist eine WM-Episode. Wir haben über die erste WM-Woche gesprochen. Bengt hat Updates von seiner WM-Reise gegeben. Station 1 war in Norwegen und damit geht es jetzt auch direkt los nach dem Intro. Viel Spaß.
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Viertel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout!
Ja, komm, dann erzähl doch mal ein bisschen. Du hast das erste Spiel auf deiner WM-Reise auf jeden Fall mitgenommen in Norwegen. Souveräner 4-1-Sieg gegen den Irak. Wie feiern denn die Norweger die WM?
Die feiern sich schon frenetisch. Also ich glaube, die Norweger sind einfach sehr glücklich, dass es für sie dann jetzt tatsächlich mal um was geht. Also dass es um was geht. Muss auch sagen, da schwingt natürlich so ein bisschen Gefahr mit, haben wir ja im Vorfeld auch alles schon ein bisschen analysiert gehabt. Und das kriegst du hier vor Ort dann halt eben auch mit, dass die Leute dann schon checken, okay, es geht um was und wir hoffen, die Lichter sind nicht zu hell. Aber haben alle Bock und haben Hoffnung, dass es tatsächlich mal relativ weit auch im Turnier gehen könnte. Hatte mich gestern mit einer ex-norwegischen Nationalspielerin unterhalten, Solveig Gulbrandsen, halt auch sagte, ich wäre schon auch ganz gerne hingeflogen, aber Norwegen ist gerade einfach der bessere Ort, um dort zu sein, weil das Land sich dann endlich mal wieder hinter dem Fußball vereint. Und das merkt man dann schon. Also überall auf den Straßen sind Norwegen-Flaggen unterwegs, beim Spieltag alles voll mit Menschen in Norwegen-Trikots, die bei jeglichen Public Viewings die Spiele verfolgen wollen und dann auch in Scharen in die Stadien schwirren, um da dann zusammen halt einfach mal die Nationalmannschaft zu feiern und das alles in einer sehr freundlichen und positiven Atmosphäre. Also gefällt mir schon sehr gut und zeigt so ein bisschen, welche Macht der Fußball halt auch immer noch hat, die Menschen zu verbinden, weil ich finde schon, dass es gerade in Deutschland in den letzten Jahren echt ein bisschen unter die Räder gekommen, zumindest mal was die Nationalmannschaft angeht.
Wie war denn? Also ich habe mir jetzt heute Nacht nicht die Nacht zum Tag gemacht und mir Norwegen gegen Irak angeguckt. Ich habe nur Ergebnis gesehen. Haaland hat geknipst. Sind die Norweger jetzt auch Geheimfavorit, so das, was ihn alle antiteln? Wobei der Irak jetzt ja wahrscheinlich auch nicht so der Riesengradmesser war, oder?
Irak war jetzt nicht der Gradmesser, aber die waren besser als erwartet. Also ich war da wirklich komplett ohne Erwartungen in dieses Spiel reingegangen, muss dann aber schon sagen, die haben sich 1-2 vernünftige Situationen rausgespielt. Also ich fand auch das zwischenzeitliche 1-1, das war richtig gut rausgespielt. Also das war wirklich einfach clean gemacht, gute Laufwege, guter Abschluss dann mit dabei. Einmal gab es fast einen kompletten Screamer, wo sich ein Iraker aus der Drehung per Volley dann ein Herz fasst und den nur knapp übers Tor jagt. Und da muss man dann schon sagen, die haben mich positiv überrascht, aber Norwegen ist die ganze Zeit cool geblieben. Und bin schon gespannt, weil grundsätzlich, da sind ja 1-2 Jungs dabei, die kicken können. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel darüber reden, wer bei uns rechts spielen soll, ob es ein Sané ist oder ob es dann halt jemand positionsfremd ist. Bei den Norwegern rennt da halt ein Alex Sørloth rum, ne? Und ich habe den jetzt die letzten Jahre nicht mehr verfolgt. Weiß ja aber nur in Leipzig, als er dann mal seine Station in der Bundesliga hatte. Der ist ja schon ein bulliger Stoßstürmer einfach. Aber da hat er halt das Problem, dass Erling Haaland die Konkurrenz ist. Und dann müssen sie halt schon schauen, wie sie ihre Qualität eingesetzt bekommen. Aber machen das bislang auf jeden Fall sehr, sehr stabil und solide. Und muss schon sagen, da kann was kommen. Also drittes Gruppenspiel ist gegen Frankreich. Und da wird dann mal gezeigt, wie gut die Norweger tatsächlich kicken können.
Okay, letzte Frage zum Norwegen-Trip. Hast du dein Trikot getauscht bekommen? Rennst du jetzt mit einem Erling Haaland-Trikot rum?
Ich renne leider nicht mit einem Erling Haaland-Trikot rum, aber ich renne mit einem Norwegen-Trikot rum. Also es war deutlich schwieriger als erwartet, so, weil alle Leute sind halt echt viel zu hyped auf die Nationalmannschaft gerade. Die wollen ihr Trikot nicht loswerden. Also die sagen
ja,
halt
das habe ich
ja,
mir auch gedacht.
Ja,
also genau aus dem Punkt, weil du gehst doch nicht zu einem Public Viewing oder dann eben in das Stadion, wo ihr geguckt habt und tauscht dann da dein Norwegen-Trikot gegen einen, also in Anführungszeichen, random Deutschland-Trikot.
Ja, das stimmt, aber deswegen ist es ja auch eine Challenge. Also am Ende hat sich dann schon ein halb angedüdelter Norweger gefunden, der auch Bock hatte. Und ich sag auch ehrlich, für ihn war es auch ein guter Tausch. Also er hat halt ein originales Deutschland-Trikot bekommen. Und ich bin auch sicher, dass sein Trikot original ist, aber ist so ein Umbro-Norwegen-Trikot von wahrscheinlich Anfang der 2000er, was jetzt auch nicht das schönste Norwegen-Trikot aller Zeiten ist. Aber darum geht es ja auch überhaupt nicht, sondern geht dann schon ja auch einfach darum, mal zu schauen, dass man in Europa so ein bisschen seine Spur hinterlässt, und er ist dann auch sicherlich sehr, sehr glücklich darüber, hat eine coole Story zu erzählen. Für mich ist es auch eine extrem coole Storyline, und die nächste Challenge wird jetzt das Ding gegen Schweden-Trikot zu tauschen.
Bin ich mal gespannt, ob du da dann ähnlich erfolgreich bist. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt vielleicht nicht das absolute Schmuckstück da aus Norwegen mitbekommen, ob die Schweden dann... Mögen sich die Schweden und die Norweger eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Oder ist das so ein Skandinavien-Ding, dass man sich da nicht so gerne mag?
Ich kann es dir jetzt auch noch nicht zu 100% beantworten. Das ist eine gute Frage. Werde ich die Leute dann einfach auch mal auf der Straße fragen. Aber man kriegt hier schon einfach den Vibe, dass hier niemand wirklich Hass empfindet. Also alle Leute finden es schon einfach, also die sind hier einfach viel entspannter als Menschen in Deutschland. Und wenn ich mich hier umgucke, dann checke ich auch schon, warum. Also Landschaft, Natur und Menschen sind hier schon einfach verdammt freundlich und cool. Und deswegen, ja, muss ich schon sagen, ich glaube, groß Hass ist zwischen den Leuten nicht sonderlich zu spüren.
Ja. Okay, dann lass uns ein bisschen allgemein über die erste WM-Woche sprechen. Du könntest ja mal gerne sagen, wie viel bekommst du überhaupt mit vom Turnier? Also Norwegen hast du jetzt logischerweise mitbekommen, aber das hast du ja auch schon in Episoden davor anklingen lassen, dass du bei deinem WM-Trip durch Europa schon auch einige Reisekilometer schrubben musst. Deswegen, wie viele Spiele guckst du? Welche Spiele hast du geguckt? Jetzt mal vielleicht Deutschland außen vor.
Ja, nicht mal Deutschland so richtig, ne? Also gestern im Stadion hatte ich dann auch zu Yves gesagt, der mit dabei ist, das war das erste Mal seit dem Eröffnungsspiel, dass ich mich wirklich zurückgelehnt habe und Fußball geguckt habe. Das war dann halt schon echt ganz geil, weil mein Gott, wir müssen halt schon immer schauen, dass wir die Kilometer geschrubbt kriegen, und gerade dann Montag aus Berlin los bis Dienstagabend in Oslo sein, das sind schon einige Kilometer, die du da zurücklegen musst, und da ist dann halt nicht die oberste Prio, sich hinzusetzen und Usbekistan gegen Venezuela zu gucken. Deswegen hat es bislang noch gar nicht so krass reingepasst. Man kriegt natürlich ein bisschen was mit, aber die meisten Spiele habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber heute Abend zum Beispiel England-Kroatien, da habe ich auch mega Bock drauf. Also es wird ein geiles Spiel, und da freue ich mich dann auch drauf, dass wir uns hier hinsetzen können und ein bisschen Fußball gucken.
Wie ist denn das? Habt ihr da ihr habt logischerweise niemand im Niemandsland Internet, aber auch für so, also das reicht, um so ein WM-Spiel zu gucken?
Ja, doch. Also ich habe jetzt gerade mal die Podcast-Folge, die Felix mir heute Morgen hochgeladen hat, runtergeladen, und 3 GB werden in 6 Minuten runtergeladen. Deswegen, das ist schon alles in Ordnung. Da sind andere Länder dann doch ein bisschen weiter als wir. Erzähl mal, die größten Storylines, die wir jetzt in der Woche gesehen haben, lass vielleicht trotzdem mal mit dem Deutschlandspiel anfangen. Also ich hatte Sonntagabend Champions League Podcast, den ich noch aufnehmen musste, Handball Champions League, weil da ja sich Barca über den Füchsen Berlin zum Champion gekürt hat. Auch da nochmal herzlichste Glückwünsche hin. Aber deswegen musste ich halt parallel einmal Handball-Champions League gucken und mich auf den Podcast vorbereiten. Hab aber natürlich mit einem Auge schon zugeguckt. Felix Metscher hat sich der Weltbühne vorgestellt.
Ja, aber dieses mit einem Auge zugeguckt passt, weil, also ich würde auch sagen, ich glaube, für ein WM-Öffnungsspiel aus deutscher Sicht war meine Art und Weise, wie ich das Spiel geguckt habe, auch irgendwie sehr, sehr bedürftig. Also ich habe es quasi noch so auf dem Handy laufen lassen, die ersten 45 Minuten, während wir noch GBT-Abbau hatten. Wir waren ja mit der GBT letztes Wochenende in Berlin nochmal in der Hauptstadt. Und dann relativ ehrenlos auf der Rückfahrt im Auto, auf der Autobahn, immer mal wieder alle 60 Sekunden, weil im Gegensatz zum schwedischen Internet ist das deutsche Internet gerade da so im Raum Brandenburg, Niedersachsen wirklich gottlos. Deswegen war das eher ein Pixelfest. Hab mir dann aber jetzt natürlich im Nachhinein auch nochmal ausführliche Zusammenfassung angeguckt. Ich fühle mich sehr, sehr wohl mit dem Felix-Matcher-Take. Also natürlich auch da wieder, Curaçao ist nicht der Gradmesser, aber Matcher war ein Baller, Mann.
Ja, und was ich halt vor allem geil finde, in dem Spiel gab es gefühlt nur Gewinner. Also für Curaçao, natürlich ist es kacke, wenn du ein Spiel 7-1 verlierst, aber es juckt da niemanden. Also ich habe ein Reel im Internet gesehen, wo eine Curaçao-Einwohnerin, ich habe immer noch nicht geschafft zu googeln, wie Curaçao-Einwohner eigentlich heißen, ob das Curaçaoer sind oder wie auch immer man das ausspricht, aber die dann auch gesagt hat, auf die Frage, wie sie sich mit der Niederlage fühlt, sagte sie, Niederlage? Wir haben gewonnen. Wir spielen bei einer WM und wir haben ein Tor gegen Deutschland geschossen. So, die sind gefühlt an dem Tag Weltmeister geworden. Und für Deutschland war es ja auch ein erfolgreicher WM-Auftakt. Also ich glaube, die meisten gehen da schon echt mit einem sehr, sehr positiven Gefühl aus dem Spiel raus.
Ach, musst du ja auch. Und ich finde, man macht es auch. Also zumindest das, was man jetzt so medial mitbekommt und auch die Leute, mit denen ich jetzt hier schon im Büro danach geschnackt habe, es ordnen ja alle dieses Spiel auch richtig ein. Also natürlich, Curaçao ist wahrscheinlich der schwächste Gegner, auf den du so in dieser WM treffen kannst. Aber wir werden gleich auch nochmal auf die Spanier zu sprechen kommen. Die spielen halt 0-0 gegen die Kapverden, was, finde ich, ein ähnlicher Leistungsgrad ist. Und deswegen, du musst so ein Team auch erstmal 7-1 schlagen. Ich finde aber auch schon, dass du gesehen hast, was dieser Mannschaft noch fehlt, wenn sie dann auch gerade mal einen Rückschlag bekommt. Weil ganz ehrlich, das war ja dieser geile Moment, das ist gerade so passiert, also das Gegentor, wo wir ins Auto eingestiegen sind und dann war mein Handy wieder so kurz weg, weil wir einmal Navi ausrichten mussten. Man kennt es vor einer langen Fahrt. Und mein Handy wieder an, steht es 1-1. Und ich so, das kann doch nicht sein. Und dann wollte ich so zurückspulen und dann ging halt zurückspulen nicht, weil mein Internet so schlecht war, bla bla bla. Und dann haben wir es irgendwann geschafft und haben dann quasi nochmal 5 Minuten im Anschluss an das Tor geguckt, wo du dann, finde ich, schon gemerkt hast, ey, plötzlich ist diese Mannschaft verunsichert, die 20, ja. 25 Minuten eigentlich schon 3-4-0 hätte führen können, weil es waren ja wirklich sehr, sehr gute Chancen dabei. Ich glaube, allein ein Matcher hätte in den ersten 15 Minuten 3 Tore machen können. Das nimmst du dann auch mit aus dem Spiel. Und es werden ja jetzt auf jeden Fall im Laufe des Turniers häufiger diese Situationen kommen. Also ich gehe auch fest davon aus, dass du sowohl gegen die Elfenbeinküste als auch gegen Ecuador schwierige Minuten überstehen musst. Und da bin ich dann gespannt, ob man genauso so reagiert wie Curaçao, wie gegen Curaçao. Weil das waren so die, also wenn man jetzt wieder auf deutsche Art meckern möchte, das waren so die einzelnen 15 Minuten nach dem Gegentor, nach dem 1-1, wo ich so gedacht habe, eigentlich müsstest du als deutsche Nationalmannschaft da ein anderes Selbstverständnis an den Tag legen und da dann einfach dieses Gegentor schneller wegschütteln.
Ja, aber auch dafür war es ja ein wichtiges Learning, so zu sehen, wie gehen wir jetzt damit um und dafür dann halt das erste Mal zumindest mal ein bisschen zu straucheln. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein großer Stolperstein war, aber es war der erste Rückschlag, mit dem man umgehen musste, so, und daraus kann so eine Mannschaft dann halt auch lernen. Muss sie auch, so, weil normalerweise gehe ich halt auch mit dem Mindset in Sonnenspiel rein. Gegen Curaçao darfst du auch eigentlich kein Gegentor kassieren, wenn wir da jetzt aus rein qualitativ Brille halt drauf gucken, und die haben es aber auch einfach verdammt gut gemacht und die Schwächen der Deutschen dann ausgenutzt, die halt aber auch offenbart wurden, nämlich dass die Sechs dann eben auch sehr viele Freiheiten hat und gerne auch mal nach außen zieht, dass dann aber auch die Innenverteidigung mit offensiven Außenverteidigern von Joshua Kimmich und Nathaniel Brown gerne auch mal ins Schwimmen geraten kann. Und da gilt es jetzt für Julian Nagelsmann eine Lösung zu finden. Aber das Gute ist ja, der hat auch 5 Tage Zeit, um sich aufs nächste Spiel vorzubereiten, was dann ja halt auch noch nicht Spanien, Frankreich, England oder wie auch immer die großen Nationen dann heißen sind, sondern Elfenbeinküste und Ecuador, die dann halt jetzt noch kommen. Also alles in Ordnung, Deutschland ist erfolgreich ins Turnier gestartet, gibt noch Entwicklungspotenzial, aber das sehe ich tatsächlich als positive Botschaft.
Ja, 100%. Und dann nochmal dein Punkt aufgegriffen. Du meintest, es gibt eigentlich nur Gewinner. Für mich gibt es 3 sehr, sehr große Gewinner. Matcher ist der eine. Dann ist es für mich Nathaniel Brown, der, ey, also ich habe lange nichts von dem mitbekommen. Jetzt geht er wahrscheinlich für 60 Millionen zu den Bayern, auch einfach, weil ich, also spielt Bundesliga in Frankfurt, auch einfach, weil ich Frankfurt in der Saison quasi nichts gesehen habe. Die waren international zu schwach und in der Bundesliga dann zu schnell im Niemandsland. Den fand ich natürlich jetzt auch wieder nur offensiv gesehen, weil er defensiv eigentlich nicht verteidigen musste. Den fand ich stark und dann ist halt wieder, ich sage, irgendwo im Inneren ärgert sich Julian Nagelsmann, dass Dennis Undorf quasi sein perfektes WM-Debüt gibt. Also er steht 25 Minuten auf dem Platz, macht ein Tor und 2 Vorlagen. Und der Kai Havertz hat auch ein Tor gemacht, hat sogar auch 2 Tore gemacht, deswegen der Vergleich hinkt. Aber dass Undorf quasi wirklich perfekte 25 Minuten gemacht hat, hat mich natürlich auch irgendwie so ein bisschen hämisch gefreut.
Ja, absolut. Also vor allem hat es mich einfach für Dennis Undaff gefreut, ne? Ist ja auch ein gutes Zeichen für ihn, dass er reinkommt und seinen Impact hat, dass er sich gut in die Mannschaft einfügt. Aber die Frage, die da dann bei mir mitschwingt, wie viele WM-Minuten sieht Nick Woltemade?
No, aktuell keine, sage ich dir ehrlich. Also der ist deutlich jetzt hinten.
Ja, ja, ich sehe ihn auch hinten, aber ich glaube schon, dass er im Laufe des Turniers schon auf seine Minuten kommen wird, weil er einfach auch ein Stürmertyp ist, der Qualitäten mitbringt, die kein anderer in der Frontreihe da hat und die auch einbringen kann. Also es wird natürlich von Spiel zu Spiel dann auch entschieden, aber ich glaube schon, dass der sich dann halt vielleicht auch in so einem, im besten Fall im dritten Gruppenspiel, wenn du schon qualifiziert bist, wenn du 2-0 führst, dann wirfst du ab der 60. Nick Woltemade rein, der macht dann noch das 3-0 und dann hast du alle in Topform und gehst in die K.O.-Phase rein. Also das ist so ein bisschen mein Wunschszenario, weil ich schon auch glaube, dass wir einen Woltemade brauchen werden in dem Turnier.
Ja, ich glaube sogar, wenn wir über die Szenarien reden, wann er reinkommt, glaube ich sogar eher das andere. Also, dass wir vielleicht 0-1 hinten sind gegen Ecuador oder gegen die Elfenbeinküste und Nagelsmann dann sagt, ey, er will irgendwie einen anderen Typ Stürmer drin haben. Weil das stimmt ja, was du sagst, so Woltemade gibt dir Qualitäten, die geben dir einen Undaff und einen Havertz nicht. Aber ja. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Was machen wir mit Leroy Azisané?
Ja, für den hätte ich mich sehr gefreut, wenn er dann vor allem bei seiner einen Riesengroßchance das Tornetz dann auch findet, weil er hat ja trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht. Also jetzt gucken da alle drauf und diese eine Szene, wie er da frei vorm Torwart steht und den Ball links vorbeilegt, die bleibt den Leuten im Kopf. Zu Recht auch, so, weil er muss sich an solchen Situationen bemessen lassen. Aber ich sag halt auch, der wird jetzt wieder schlechter geredet, als er eigentlich ist und als auch sein Spiel war. Hätte mich für ihn persönlich halt einfach gefreut, weil der strotzt ja jetzt auch nicht vor Selbstbewusstsein. Also ich finde schon, er hat halbwegs frei aufgespielt, aber so ein Treffer hätte ihm einfach verdammt gut getan, der ihm nicht vergönnt war, wo er dann aber auch selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen muss und sagen muss, ja, hat jetzt noch nicht geklappt. Aber ich glaube schon, dass er sich in dieser Mannschaft auch wieder festspielen kann und festspielen wird. Natürlich auch ein bisschen mangels Alternative, das ist wohl auch so.
Ich finde jetzt gerade in dem Spiel hat man gemerkt, dass also Nagelsmann wollte ihn quasi zu seinem Glück zwingen, hat ihn ja auch deswegen quasi 90 Minuten draufgelassen, weil er so gemerkt hat, ich fand auch, dass Sané, und das ist logisch, nach so einem Spiel erstmal maximal overhated wird, weil du eben diese riesen Chancen siehst, die er liegen lässt und gefühlt jeder aus der Offensive sammelt einen Scorerpunkt und Sané eben nicht. Ich finde deswegen auch, er hat nicht so schlecht gespielt, wie man ihn hinten raus macht, aber das haben wir auch letzte Woche schon in unserer kleinen WM-Prognose angesprochen. Man hätte sich irgendwie für ihn gewünscht, dass er mal jetzt gegen Curaçao 2-3 Hütten macht oder 2-3 Scorer sammelt, dass er halt mal wieder so ein bisschen den Bonus hat, zu sagen, komm, ich hab doch offensiv auch meinen Teil dazu beigetragen, weil das hatte er ja. Also er hat ja natürlich seinen offensiven Teil dazu beigetragen, aber man sieht es halt leider nicht in den Statistiken. Deswegen ist das für mich auch noch so der zweite kleine Schönheitsfehler neben dem Gegentor. Aber mein Gott, wir unterhalten uns über Schönheitsfehler. Deutschland hat das erste Spiel 7-1 gewonnen. Das sollte runterstehen und es war ein sehr, sehr guter Start.
Das letzte Mal, dass wir 7-1 bei einer WM gewonnen haben, sind wir am Ende Weltmeister geworden. Und das haben wir hier im Podcast auch schon bereitgetreten. Deswegen jetzt hier auch die Frage, Weltmeisterbarometer, wo stehen wir?
Na, vor allem, weil ich jetzt auch den ein oder anderen WM-Favoriten gesehen habe. Engländer spielen erst heute Abend, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Spanien hat mich logischerweise nicht vom Hocker gehauen. Die Franzosen ist auch nicht so richtig. Brasilien ist nicht so richtig. Niederlande jetzt nicht so richtig. Also ich gucke natürlich auf uns und sage, das war gut. Aber ich gucke vor allem auch in Richtung der anderen Teams und sage, ja, da ist jetzt noch keins dabei, wo ich mir das erste Gruppenspiel von denen angeguckt habe und gedacht habe, heilige Scheiße, wie sollen wir gegen die gewinnen? Deswegen geht das Weltmeisterbarometer von einer 2 auf eine 4.
Okay, wenn wir uns stets verdoppeln, dann sind wir in 5 Wochen bei einer 256. Ich freue mich drauf. Ja, aber dann lass doch mal einmal rüber in Richtung der strauchelnden Favoriten. Also ich habe das Spanien-Spiel nicht gesehen. Da saß ich gerade am Steuer zwischen Göteborg und Oslo und habe dann nur die Headline reinbekommen. Blamiert sich der Europameister, noch 0 Tore nach 70 Minuten. Und ja, der Europameister hat sich blamiert. Also es waren dann am Ende 7-0 Torschüsse, von denen keiner reingegangen ist. Wo ich aber halt auch sage, also 7 Torschüsse reichen mir von den Spaniern nicht. Das ist jetzt gar nicht so krass viel.
Nö, also war es auch nicht. Und ich habe dieselbe Headline reinbekommen, auch so nach 75 Minuten. Und habe dann natürlich auch erst den Stream angemacht. Davor habe ich mir jetzt auch nicht Spanien gegen Kap Verde reingezogen. Auch wenn es ja mal das einzige 18-Uhr-Spiel in dieser Woche war. Nee, die waren echt schlecht. Also das steht am Ende drunter. Und das war ja auch so ein bisschen, dass De La Fuente probiert hat, ohne Lamine Yamal, ohne Dani Olmo auszukommen und dann hinten raus auch echt nochmal All-In gegangen ist. Aber unterm Strich bleibt, dass das offensiv zu wenig war. Weil ich sehe es genauso wie du. Da stehen am Ende natürlich 7-0 Torschüsse. Aber ich bleibe dabei, 90 Minuten gegen die Kap Verde für jetzt nicht den WM-Favoriten, aber auf jeden Fall einen WM-Mitfavoriten ist fatal. Und keine Ahnung, ob die Spanier, die waren jetzt, und das gehört ja auch dazu, die waren jetzt deswegen jetzt nicht irgendwie so, also klar waren enttäuscht, die werden trotzdem aus der Gruppe kommen, wahrscheinlich werden sie die Gruppe trotzdem auch gewinnen, deswegen hat das jetzt für das Turnier gar nicht so einen riesen Einfluss. Aber vom Spielerischen her war das nix.
Ja, und das ist halt auch so ein klassisches Problem, wo man sich eventuell am Ende halt auch verzocken kann, ne? Also Deutschland hat da in der jüngeren Vergangenheit auch seine Erfahrungen mitgemacht, wo man eigentlich drauf guckt und sagt, ja, der Kader, der ist ja fast noch mal krasser als das, was beim letzten Turnier den Titel gewonnen hat. Und dann kommt aber mal das erste Spiel gegen Mexiko und dann steht da ein 2-2 und du bist gegen Schweden plötzlich schon auf Siegen angewiesen. Ist jetzt bei dieser WM natürlich nicht so fatal, weil es quasi unmöglich ist, für die großen Nationen in der Vorrunde auszuscheiden. Aber ich sag auch ehrlich, also ein Selbstläufer wird das jetzt nicht mehr. Und da müssen sie sich jetzt erstmal wieder reinfuchsen, weil auch da werden in der Kabine die Köpfe gehangen haben. Und mal gucken, ob die Spanier, die ja eigentlich eine so homogene Einheit abgegeben haben, das auch nach wie vor nach außen tragen, weil... Also zum Titelfavoriten haben sie sich da jetzt gerade nicht avanciert.
Nee, aber das finde ich auch wirklich ehrlich kacke im neuen WM-Modus, dass du dir das jetzt eben als große Nation erlauben kannst. Also du kannst dir ein 0-0 gegen die Kap Verde erlauben und das hat quasi keinerlei Einfluss auf den bisherigen oder auf den kommenden Turnierverlauf. Weil du guckst in die Gruppe, da sind noch dabei Saudi-Arabien und Uruguay, die haben auch unentschieden gespielt. Also obwohl Spanien eigentlich wirklich gekackt hat mit diesem Spiel, ist nichts passiert. Die werden hinten raus wahrscheinlich doch noch die Gruppe gewinnen und dann... würde ich mir wünschen, gerade bei einer Weltmeisterschaft, dass das einfach Einfluss hat. Und das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr erleben, weil die FIFA wird jetzt nicht die Rolle rückwärts machen und sagen, mit dieser WM, der XXL-Version, da haben wir einen Fehler gemacht, lass mal wieder weniger Mannschaften machen, das wird ja nicht mehr passieren. Aber ich finde, das ist ein Paradebeispiel, warum dieser Modus keinen Sinn macht. Du entwertest die Gruppenphase so krass und dann sind wir jetzt auch, glaube ich, beim nächsten Thema angekommen. Ich gucke mir keine Gruppenspiele gerade an. Natürlich, die Uhrzeit ist das eine, aber es geht doch um nichts. Es geht doch um absolut überhaupt nichts. Weißt du, du kannst dir Niederlagen, du kannst dir Unentschieden gegen kleine Nationen leisten und wirst trotzdem irgendwie ins Sechzehntelfinale kommen. Und da fängt dann das Turnier an und dann ist dann auch, glaube ich, auch wieder WM-Stimmung, haha, hihi und so. Aber bis jetzt fuckt mich dieser neue Modus ab und muss ehrlich sagen, dass ich es mir auch, also ich habe es mir geiler vorgestellt und merke jetzt so ein bisschen, ja, irgendwie sind das Spiele, die kriegen mich noch nicht.
Ja, und ich glaube auch, wenn ich jetzt nicht gestern in Oslo gewesen wäre, dann hätte mich wahrscheinlich um Mitternacht auch nichts vor dem Bildschirm bewegt. Und so war es dann halt wenigstens ganz cool. So hatte man da einen Grund, sich dann auch für eine der Mannschaften zu freuen. Aber ja, wir brauchen ja jetzt uns auch nicht drüber unterhalten, dass Norwegen gegen den Irak nicht das Highlight-Match ist, was die Leute nachts wach hält, wenn man halt nicht gerade aus der Nation kommt. Und muss auch sagen, an der WM stört mich vieles. Ich werde mit den Hydration Breaks nicht warm. Die Regeländerungen scheinen irgendwie sehr, sehr unvernünftig in Richtung der Schiris gebrieft worden zu sein, weil direkt am zweiten Tag gehen Bilder um die Welt, wie ein ausgeführter Freistoß zurückgepfiffen wird, weil die Entstehung nicht korrekt gewesen sei. So, und da muss ich halt auch sagen, da hat einer halt einfach krass gepennt. Und solche Stories dominieren gerade eher die WM, als dass man da drauf schaut und sagt, boah, geil, hier was Sportliches, da was Sportliches. Ich habe das Gefühl, es reicht, wenn man morgens im Feed 3 Reels von Magenta eingespült bekommt, dass man das Gefühl hat, okay, ich habe alles Wichtige gesehen. Und das ist schon auch schade.
Genau das ist es. Wir haben uns letzte Woche drüber unterhalten und ich habe ja so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, ja, gibt es irgendwie so geile 15, 20 Minuten als Highlight-Version von den Nachtspielen? Brauche ich überhaupt nicht. Ich gucke mir gerade nicht mal die 5 Minuten Highlights auf YouTube an, sondern genauso wie du gesagt hast. Ich gucke mir die 4, 5 Reels, die ich von der Nacht dann in meinen Insta- und TikTok-Feed gespielt bekomme, die gucke ich mir an.
Das war jetzt heute Nacht zum Beispiel Messi-Dreierpack, denke ich mir so geil, ja. Aber habe ich jetzt ein Verlangen, mir da eine 10-minütige Zusammenfassung von Argentinien gegen Algerien anzugucken? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Und das finde ich fast ein bisschen schade.
Ja. Ja, absolut. Also ich glaube auch, die FIFA schneidet sich da langfristig durchaus ins eigene Fleisch. Aber alles, was man in die Richtung ja hört, ist FIFA-Präsident Gianni I. Punkt, der dann erzählt, ja, bei 64 oder 208 Mannschaften hätte Italien dann ja wenigstens auch mal die Chance dabei zu sein. Also da geht es immer nur um größer, höher, schneller, weiter. Und es tut den meisten Turnieren nicht gut, wenn du sie aufbläst. Da bilden einige Ausnahmen oder einige Fälle schon die Ausnahme, wie dann jetzt halt zum Beispiel die Champions League, wo ich dann halt auch wirklich sagen muss, ey, okay, gut, habt ihr euch was Gutes einfallen lassen bringt Spannung und eine neue Dynamik in den Wettbewerb rein, aber das ist es bei dieser Weltmeisterschaft definitiv nicht. Da muss ich auch sagen, bin ich kein großer Freund.
Ja, und dann natürlich die Anschlusszeiten fucken ab. Ich glaube aber, dass sich das dann jetzt irgendwie mit der Zeit gerade dann in Richtung K.O.-Runde legen wird, weil dann sagt man, ja okay, für ein geiles Achtelfinale, für ein geiles Viertelfinale bleibt man vielleicht ein bisschen länger wach. Aber auch da kriegst du mich wirklich in der aktuellen Gruppenphase überhaupt nicht zu. Wobei ich sagen muss, also du hast es ja quasi in Norwegen gesehen. Ich habe mir heute so ein bisschen auch wieder, logischerweise, Instagram und TikTok Bilder aus Österreich angeguckt. Die mussten ja quasi heute um 6 Uhr spielen. Und da waren die Public Viewings schon auch voll. Also es ist jetzt nicht so, dass das in den Ländern, die jetzt quasi davon betroffen sind, irgendwie groß eine Einschränkung ist. Also deswegen wäre ich auch mal gespannt. Ich hoffe, dass es jetzt nicht im weiteren Turnierverlauf passiert. Aber wenn Deutschland dann mal wirklich so ein 4-Uhr-Spiel bekommt, 2-Uhr-Spiel bekommt, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ob da in der K.O.-Phase noch zu den gottlosen Zeiten angepfiffen worden wäre. Aber das hat mich echt gewundert, dass in Österreich da zum Beispiel jetzt morgens um 6 die Public Viewing-Plätze voll sind.
Ja, das stimmt. Also da freue ich mich dann auch auf den 27. Mai, also heute in 10 Tagen, weil ich da um 5 Uhr morgens in Belgien bin und mir da dann auch mal das Public Viewing da anschauen werde, die dann gegen Neuseeland spielen, wo es aber für Belgien wahrscheinlich halt auch noch um was gehen wird, ne? So, weil die haben ihr Eröffnungsspiel gegen Ägypten auch unentschieden gespielt. Und da bin ich dann schon gespannt, okay, wie ist denn da dann überhaupt so die WM-Stimmung? Aber stimmt mich dann schon positiv, dass es da auch gut funktioniert. Hast du überhaupt irgendwas von Public Viewings in Deutschland mitbekommen, weil ich tatsächlich gar nicht.
Also nicht diese riesen Public Viewings, ne, halt, wie man sie aus EM-Zeiten kennt, aber also die Biergärten waren schon voll am Sonntag und in kleineren Kreisen, aber jetzt nicht diese großen offiziellen Dinger, die man während der EM hatte oder auch während anderen WMs, die gibt's ja leider nicht mehr.
Ja, ist schon schade, aber mal schauen. Die WM geht ja noch ein bisschen, vielleicht macht die eine oder andere Stadt da dann doch nochmal die Rolle rückwärts, wenn dann tatsächlich mal an einem Samstagabend um 11 das Achtelfinale der Deutschen ansteht. Sage ich ehrlich, sowas ist halt eine geile Zeit und sowas ist auch eine gute Zeit, um mit seinen Kollegen dann halt mal rauszugehen und da dann noch ein Spiel zu gucken. Deswegen, ist schon alles in Ordnung. Die WM hat seinen eigenen Charme und so würde ich das schon auch verpacken, weil ich finde schon, sie schreibt ihre Storylines, die auch durchaus interessant sind, aber sie haut jetzt noch nicht vom Hocker, zeigt aber schon, dass sie Potenzial hat, sich sportlich noch zu entfalten.
Was letzte Storyline über die WM? Was machen wir mit den Türken? Machen die Türken wieder das Unmögliche möglich? Oder gehen die ganz früh? Weil ich habe den aktuellen Turnierbaum gesehen. Wenn die Türkei Dritter wird, dann besteht ja eine 33%ige Chance, also ein Drittel, dass wir schon im Sechzehntelfinale gegen die Türkei spielen. Und dann brennt's aber, sage ich dir.
Wäre auch ein Sechzehntelfinale, was ich dann tatsächlich ganz gerne vermeiden würde. Also, weil.
Ja, sage ich nämlich auch.
Doch nochmal irgendwie reinspielen. Natürlich, Eröffnungsspiel war nicht gut. Ich glaube, sie haben ja gegen Australien verloren. Aber hat definitiv nicht für begeisterte Gesichter gesorgt hierzulande. Eher mal gesagt am Bosporus. Da habe ich das Spiel nicht gesehen, kann das gar nicht so krass beurteilen. Kann da halt nur dazu sagen, ja, gegen Australien sollten sie eigentlich schon den Sieg eingeplant haben.
Ja, weil das war dann mal, oder ist eines der Spiele, die ich mir dann auch mal in einer längeren Highlight-Version reingezogen habe. Muss dazu schon auch sagen, dass ich natürlich meine Timeline voll mit Abdu-Clips hatte, der wirklich mal wieder jegliche Generation der Spieler und Nationaltrainer beleidigt hat. Weil das aber auch, ich glaube, die haben am Ende 20-3 Torschüsse, machen halt kein Tor und die Australier machen aus 3 Torschüssen 2 Tore. Also da ging schon auch viel gegen, gegen die Türkei. Deswegen für alle diejenigen, die da jetzt schon wieder in die DMs rumsliden, weil ich meinte ja auch, ey, für mich könnte die Türkei durchaus ein Geheimfavorit sein. Lasst euch mal nicht vom ersten Spiel blenden. Und ich hätte auch absolut keine Lust, gegen die im 16. Finale zu spielen, weil ich die nach wie vor für sehr gut halte.
Ja, und auch gefährlich, ne? Also das ist dann durchaus so, aber schauen wir mal. Bis dahin haben wir uns in den Rausch gespielt, bis dahin hat sich die Türkei, glaube ich, zumindest mal ein bisschen erholt und ja, würde ich mal sagen, schauen wir dann nächste Woche nochmal drauf, wenn sie ihr zweites Gruppenspiel gehabt haben. Weißt du zufällig, gegen wen es da geht?
Das weiß ich, weil ich die Gruppe tatsächlich offen habe. Die Türken spielen als nächstes gegen die USA und dann noch gegen Paraguay, also das ist quasi die Gruppe der Gastgeber.
Und Amerika war stabil, sage ich ehrlich.
Ja, die sind legit.
Also 4-1 gegen Paraguay im Eröffnungsspiel und da sind auf jeden Fall schon einige Jungs dabei, die ganz gut ballen können. Schauen wir mal. So, und wenn sie ihr zweites Gruppenspiel verlieren, dann hast du im dritten halt plötzlich doch Druck. So, weil Paraguay, wenn die in ihrem zweiten halt nicht so performen, wie die sich das vorstellen, dann ist es halt plötzlich doch noch eine sehr offene Konstellation und wer weiß, vielleicht geht dein Geheimfavorit dann auch mit als erstes raus.
Jo, gut, letzter Take. Ich habe wieder in den ersten WM-Tagen oder beziehungsweise in der ersten WM-Woche gemerkt, warum ich die Finger von Sportwetten und Kicktipp und so lasse. Ich bin, glaube ich, phasenweise letzter gewesen bei uns in der 50er-Tipprunde in der Firma. Also wirklich, stark. Und ich habe jedes Spiel getippt. Heute Nacht hatte ich eine gute Nacht, habe ich viele Punkte geholt. Aber das ist Vogelwild, was da passiert.
Ja, und da muss ich auch hier nochmal einen Shoutout raussenden an Kicktipp, beziehungsweise Negatives. Ey, also diese Art und Weise zu tippen ist wirklich absolut bodenlos. Du hast dann gefühlt immer 3 Tage, die du durchtippen kannst und dann geht's in den nächsten Spieltag rein. Hat bei mir schon 2-mal dafür gesorgt, dass ich vergessen habe zu tippen. Und achtet da drauf, wenn ihr zu Hause bei euch in der Kicktipp-Runde drin seid. Kann zufällig morgen losgehen, dass ihr nochmal eure Tipps nachtragen müsst. Aber ja, ich hatte 1-2 okay dabei, aber ja, es ist aber auch eine wilde WM dafür, Mann. Also wir hatten einen Spieltag, wo alle Spiele unentschieden ausgegangen sind. Das gab's noch nie. So, wie willst du das predikten?
Ja, ist wieder der Klassiker. Bei meiner Mutter in der Kindergartengruppe, meine Mama hat stolz in die Gruppe gesendet, so von wegen, ey, ich führe gerade im Tippspiel, meinte ich so, ja, sagt schon wieder alles über diese Weltmeisterschaft. Aber gut.
Wär ich nicht stolz drauf, Mama, an der Stelle. Liebe Grüße an Mama Stuber. Aber ja, in dem Sinne, ich treffe mich gleich mit Pascal. Ich habe gleich einen kleinen Videocall in Richtung der USA. Da freue ich mich tatsächlich auch schon sehr drauf. Die Ergebnisse davon findet ihr dann in meinem nächsten Vlog, der auf YouTube erscheint. Von daher könnt ihr euch auf ein paar Insights aus den USA selbst freuen. Und ansonsten kommen wir nächste Woche wieder, wa?
So machen wir es.